Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ostern steht vor der Tür und womöglich auch bei vielen von Ihnen ein leckeres Ostermenü dann auf dem Tisch. Wenn auch nicht, bringen wir Sie vielleicht auf Ideen mit einer kulinarischen Kulturgeschichte Lateinamerikas. Ein Buch, ja, frisch verfasst von der allerersten Kraft, wenn es hierzulande literarisch um Lateinamerika geht, von Michi Strausfeld, der Hispanistin und Autorin vieler Bücher. Sie ist im Studio. Große Freude, guten Morgen.
Ja, die Freude ist meinerseits. Guten Morgen.
Was gibt's denn bei Ihnen zu Hause an Ostern? Was Besonderes?
Das weiß ich noch nicht so genau. Es ist ja Spargelzeit. Vielleicht mache ich es mir ganz einfach. Aber ich hätte was für Karfreitag.
Ja, was denn?
Ein Fisch.
Besonderen?
Ja, einen mexikanischen Fisch, zubereitet nach einem Rezept, was in dem Buch Gaumenfreuden wunderbar aufgelistet ist und was relativ leicht oder sogar sehr leicht nachzukochen ist. Mhm.
Im neuen Buch gibt es nämlich viele Rezepte von der Starköchin Sabine Huck. Wie sind Sie zusammengekommen?
Sie ist die Freundin meiner Tochter und hat in Schöneberg ein wunderbares Atelier Culinario, wo man ab und zu hingehen kann und mit Köstlichkeiten versorgt wird. Und sie hat eben mehrere Jahre lang das Programm für die deutsche Welle in spanischer Sprache Sabor y Saber, also Geschmack und Wissen, gestaltet. Und das war immer sehr unterhaltsam.
Haben Sie schon was nachgekocht?
Ja, einiges.
Wir kosten gleich mehr von allem. Die Hispanistin, Romanistin, Autorin und hierzulande wohl beste Kennerin lateinamerikanischer Literatur, Michi Strausfeld. Sie hat alle getroffen, von Garcia Marquez bis zu Mario Vargas Llosa, hat viele Größen überhaupt erst nach Deutschland gebracht, in etlichen Büchern über sie geschrieben. Jetzt allerdings mal was anderes aus der Riesenregion. Gaumenfreude, eine kulinarische Kulturgeschichte Lateinamerikas. Frau Strausfeld, Sie waren ja zigmal natürlich in Lateinamerika, im ganzen Kontinent, haben da in allen Ländern ja klar auch gegessen. Jetzt darüber zu schreiben, lag es auf der Hand oder kam es anders zu diesem Buch?
Es kam ein bisschen anders. Während der Pandemie haben ja alle Leute nur vom Essen geredet und waren immer in der Küche beschäftigt. Ich also auch. Und dann stellt sich doch dann irgendwann die Frage, ja, was isst man denn eigentlich die ganze Zeit? Und natürlich wissen wir alle, dass die Kartoffel aus Peru kommt und der Mais aus Mexiko oder aus Mittelamerika. Aber irgendwie steckt doch da sehr, sehr viel mehr dahinter. Und dann habe ich eine Kulturzeitschrift gesehen mit dem Titel 31 Lebensmittel, die Mexiko der Welt schenkte. Das ist die Zeitschrift Artes de México, die alle populären Dinge aufarbeitet und eine der schönsten Zeitschriften überhaupt ist. Und da habe ich dann festgestellt, dass Mais, Paprika, Chili, Tomaten, Kakao, Vanille, Erdnüsse, Ananas, Avocados, Kürbisse, Bohnen oder Kaktusfeigen natürlich aus Mexiko kommen. Aber das ist ja nur ein Bruchteil. Viele andere haben immer noch aztekische Namen und sind gänzlich unbekannt bei uns geblieben. Und deshalb sage ich sie auch gar nicht, weil ich sie wahrscheinlich auch falsch ausspreche. Aber wir kennen jetzt auch alle den Hype der peruanischen Küche. Denn in jeder Stadt gibt es irgendwelche Gourmet-Tempel mit Peruanern als Chefköchen. Und einer von ihnen, nämlich Virgilio Martinez, einer der berühmtesten überhaupt, hat ein Buch über die Gastronomie in Lateinamerika publiziert mit mehr als 1000 Rezepten und behauptet, Kartoffeln, Tomaten, Mais oder Chilis sind alltägliche Nahrungsmittel auf der ganzen Welt. Wo immer man sein mag, isst man täglich Lateinamerika, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und das wollte ich ein bisschen hinterfragen.
Weil Sie gerade Peru sagen, also so selbstverständlich war mir das nicht, dass die Kartoffel aus Peru kommt. Aber wie ich jetzt auch weiß, dass zum Beispiel Pia León aus Lima vor 2 Jahren als weltbeste Köchin ausgezeichnet wurde. Also dass die peruanische Küche wirklich sich so entwickelt hat. So unterschiedlich, Frau Strausfeld, ja, wie Europa sind die Länder Lateinamerikas? Lässt sich da überhaupt von einer kontinentalen Küche sprechen? Weil bei Brasilien schreiben Sie da gibt es nicht mal eine nationale, sondern gleich 6 Regionalküchen. Sind es dann also mehr so die Zutaten, also die wie Mais, Kartoffeln und die ganzen Sachen, die Sie jetzt aufgezählt haben, die da so praktisch das Lateinamerikanische prägen?
Der Kontinent ist so immens, ist so riesig, dass man natürlich nicht von einer lateinamerikanischen Küche sprechen kann. Also Mexiko hat ganz klar seine Besonderheiten. Peru hat seine Besonderheiten. Das hängt auch mit der Geografie zusammen. Und Brasilien wiederum andere, da ist der Anteil der Schwarzen, der Versklavten eben immens in der Küche, denn sie brachten unter anderem ihr Dendé-Öl mit. Das ist ein sehr starkes, gelbliches Öl und ist charakteristisch für die gesamte Küche von Bahia, die als eine der besten gilt. Aber ich meine, Brasilien hat allein 6-4 Zeitzonen. Wie soll man da von einer Küche sprechen? Das ist völlig unmöglich. Und insofern habe ich also Mexiko, Peru und Brasilien ausgewählt, weil sie doch stellvertretend sind. Mexiko, die Küche von Mexiko ist Weltkulturerbe geworden, aufgrund der Vielfalt. Sie gilt als eine der kreativsten und reichhaltigsten Küchen der Welt, neben der chinesischen und neben der französischen. Und wenn man sich überlegt, was in Mexiko alles zusammen ist, es gab das Autochtone, also das, was die Europäer nicht kannten, dann gab es das, was die Europäer, also die Spanier in diesem Fall, alle nach Mexiko gebracht haben, wo dann alles viel schneller wuchs und viel größer wurde und so weiter. Und dann kam nach der Eroberung der Philippinen auch noch jeweils einmal im Jahr die Galeone aus Manila an und brachte Asiatisches mit. Und alles das verschmolz in Mexiko zu einer Gesamtküche, später noch weiter angereichert natürlich durch die europäische Immigration, die chinesische Immigration und so weiter. Also Schmelztiegel.
Sie schreiben Ihr Buch ja als kulinarische Kulturgeschichte, die natürlich auch untrennbar mit den politisch-historischen und ja durchweg der kolonialen Geschichte der jeweiligen Länder verknüpft ist. Wie wichtig war sozusagen diese, ja, Sie haben es schon gesagt, also der Schmelztiegel, wie hat sich praktisch das über die Jahrhunderte dann auch entwickelt, praktisch eine Zeit der Unterdrückung, wo ja auch immer gegessen wurde.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung, denn wenn wir jetzt den Fall von Mexiko nehmen, die Spanier kamen und sehr schnell kamen ja auch die Priester und sie mussten ja das Volk christianisieren mit Gewalt und es kamen die Nonnen und so wurden sehr früh Klöster gegründet und die Nonnen in den Klöstern haben als erste so versucht, wie ist das mit diesen autochthonen Nahrungsmitteln und was ist das, was wir kennen? Und da sie natürlich Assistenten und Hilfskräfte hatten, die Indigene waren, also Mexikaner, haben die ihr eigenes mitgebracht. Und so ist da sehr kreativ das eine oder das andere Gericht entstanden, unter anderem das Nationalgericht von Mexikos, nämlich Chiles in Nogada. Das sind Chiles, die in einer Walnusstunke schwimmen und dann obendrauf mit Granatapfelkernen dekoriert werden. Also sozusagen die Nationalfarben der mexikanischen Flagge ist in diesem Gericht wiedergegeben.
Weil Sie gerade Nonnen sagen, das fand ich sehr, sehr interessant in Ihrem Buch. Das zieht sich so ein bisschen sogar durch diese Geschichte, wie einflussreich die Nonnen waren und in den Klöstern. Und dann auch so ein Detail, beim Hostienbacken blieb immer viel Eigelb übrig.
Klar, und das musste verwendet werden. Deshalb sind die Süßspeisen in Lateinamerika sehr kalorienreich und ganz besonders vielfältig, weil viele Nonnen kamen natürlich aus Spanien und hatten dort die arabischen Einflüsse bekommen, vor allen Dingen in Andalusien, sodass die auch noch rüber transportiert worden. Und das spiegelt sich vor allen Dingen in den Süßspeisen wider.
Bei uns heißt es ja immer so, wenn es um Kulinarien in Europa geht, da die Franzosen natürlich ganz vorne oder die Italiener. Ja, das sind sozusagen die kochen am besten. Sie haben vorhin schon gesagt, Brasilien ist ein extra Fall mit 4 Zeitzonen, 6 Regionalküchen. Und dann schreiben Sie, da gibt es das Vorurteil, jahrhundertelang habe man dort schlecht gegessen.
Ja, weil in Brasilien, im Gegensatz zu Mexiko vor allen Dingen, fanden die Eroberer, in diesem Fall die Portugiesen, ja nicht die großen ausladenden Märkte, wie zum Beispiel Hernán Cortés in Mexiko. Der war ja völlig, die Soldaten waren ja völlig verblüfft. Die fanden, glaubten, sie seien in einem Schlaraffenland, weil in ihrer armen Extremadura hatten sie nur einen Bruchteil davon bekommen. Und ich meine, die Soldaten in der Extremadura sind gekommen, weil sie dem Hunger entfliehen wollten. Und da auf einmal gab es alles in Überfülle. Das war ja in Brasilien ganz anders. Da gab es also Wälder und Papageien und Früchte. Und die Portugiesen waren dementsprechend nicht so vergnügt wie die Mexikaner, wie die Spanier in Mexiko oder auch später in Peru, weil da nichts Großes zu holen war. Die Indigenen waren genügsam, aßen Früchte, fischten etwas, jagten mal ein Tier. Aber es gab ja auch keine großen Städte in diesem Sinne, wie es sie in Mexiko und natürlich in Peru gegeben hat. Also keine Hochkultur, die sich in der Architektur wiedergeschlagen hätte.
Aber Sie schreiben auch, vorhin haben Sie es schon kurz angewähnt, also es gab natürlich auch internationale Einflüsse von aus China, aus Japan, Italien, Pizza und Pasta hätten auch den Kontinent erobert, so wie bei uns.
Das ist richtig, aber gerade die Einflüsse, wenn man an Peru denkt, von den Chinesen, haben zu einer eigenen Küche geführt. Die chinesische Küche in Lima ist Elite. Also das ist einfach großartig. Das ist wirklich Gaumenfreude. Die heißen Chifas. Und später kamen die Japaner und brachten nochmal wieder ihre Sachen mit. Das ist dann die Küche Nikkei. Die ist noch eine Etage übergesiedelt. Während die Italiener kamen im 19. Jahrhundert, die armen Migranten aus Italien, brachten natürlich ihre Pizza mit. Und die Pizza ist omnipräsent, nicht nur in Peru, sondern in ganz Lateinamerika.
Wie sieht es denn eigentlich mit den neuesten ökologischen Entwicklungen aus? Also mit Vegetarismus, Veganismus. Die Lateinamerikaner, die lieben ja doch ihr Rindfleisch, wie Sie öfter anmerken in Ihrem Buch.
Ja, also das gilt natürlich vor allen Dingen für Argentinien. Für die ist natürlich der Asado ein kulinarisches Fest, wo man die Freunde versammelt. Und das dauert ja dann auch immer ein paar Stunden. Aber die aktuellen Küchen und die Chefkoch, die versuchen sehr stark zurückzugehen auf das, was früher da war. Also zum Beispiel in Brasilien auf die Küche der Indigenen vom Amazonas. Und da gab es kein Fleisch, da gab es kein Rindfleisch. Oder das, was man in den Andenländern die Kultur des Buen Vivir nennt, dass man wirklich die Erde schätzt und sie verehrt und genügsam mit ihr umgeht, also sie nicht übermäßig strapaziert oder ausbeutet. Das ist eine Tendenz, die überall jetzt zu spüren ist. Also da gibt es sehr interessante Entwicklungen, die auch erforscht werden jetzt an Universitäten und die die Chefskoch in der Welt propagieren.
Danke. Bis hierhin, Mitschi Strausfeld. Sie bleiben bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen uns natürlich mit Ihnen noch das Essen auch in der lateinamerikanischen Literatur anschauen. Und ein leckeres Osterrezept wollen wir uns auch noch von Ihnen empfehlen lassen. Später. Also mehr. Und Mitschi Strausfeld ist bei uns mit ihren Gaumenfreuden einer kulinarischen Literaturgeschichte Lateinamerikas. Und das ist ja auch ein Literaturtipp zu Ostern. Natürlich ist dieses Buch von einer Literaturexpertin wie Ihnen, Frau Strausfeld, getränkt von Büchern und Referenzen. Wie wird denn eigentlich in der lateinamerikanischen Literatur gegessen?
Gar nicht so sehr viel, weil die lateinamerikanische Literatur war ja bis vor kurzem sehr von männlichen Autoren geprägt. Und die gingen nicht unbedingt in die Küche, bis auf einige Ausnahmen, sondern dafür gab es die Frauen und die kontrollierten ihrerseits wiederum die Dienstboten. Also ich habe lange suchen müssen, wirklich um Autorinnen zu finden, die sich mit der Küche auseinandergesetzt haben. In Brasilien war das Jorge Amado. Der allerdings hat in vielen seiner Romanen die Küche wirklich in den Vordergrund gestellt und ihre Bedeutung für die Gesellschaft romanhaft wiedergegeben, mit sehr teilweise auch mit Rezepten. Also das ist sehr amüsant zu lesen, vor allen Dingen, wenn die Götter dann, die Orishas, die aus Afrika kommen, ihre bestimmten Speisen haben wollen. Und das sind höchst komplizierte Gerichte, die kann keiner nachkochen. Dann João Waldo Ribeiro hat in seinem Roman Brasilien, Brasilien, das ja ein Spektrum von 300 Jahren abdeckt, der hat sich auch intensiv mit der Küche auseinandergesetzt, denn der lebte auf der Insel Itaparica vor Salvador Bahia und ist immer mit den Fischern unterwegs gewesen. Und insofern finden sich in seinem Roman höchst amüsante Anekdoten, wie man zum Beispiel auch einen Pater zerlegt hat und was man alles mit ihm angestellt hat. Das ist natürlich ein Bezug zu den schrecklichen Berichten, die ersten Entdecker geschrieben haben über die Menschenfresser in Brasilien. Das war ja das Schreckgespenst in ganz Europa. In Mexiko hat dann ein Autor, Fernando del Paso, auch ein Cervantes-Preisträger, mit seiner Frau zusammen ein Buch geschrieben. Die Frau hat die Rezepte beigesteuert und er hat ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt. Aber Ansonsten gibt es noch natürlich die Bücher von Laura das Buch von Laura Esquivel, Schäumend wie heiße Schokolade, oder es hat jetzt einen anderen Titel, glaube ich, bekommen. Das ist gespickt voll mit Rezepten. Jedes Kapitel schließt mit einem Rezept und die sind höchst kompliziert zum Teil und sehr amüsant. Und auch Angeles Mastretta hat geschrieben, wie die Mädchen aus gutem Hause dann von den Nonnen instruiert wurden, denn sie mussten ja wenigstens hinterher die Dienstboten anleiten können, was alles sozusagen in der Küche notwendig war. Das ist auch ganz interessant zu lesen, denn wenn man sich vorstellt, wie sie dann auf dem Stein den Mais gemahlen haben, wie schwer das alles war, dann hat man so ein Gespür, bekommt man ein Gespür dafür, was in der Küche Lateinamerikas alles geschehen ist.
Aber eine Frau kommt oft öfter vor, eine große, bedeutende Schriftstellerin, also die man auch als Schriftstellerin mittlerweile in Europa auch wahrgenommen hat, die Sor Juana, die Schwester Juana.
Ja, Sor Juana, die erste Feministin, muss man immer hinzufügen, große Lyrikerin, Barockdichterin, die hat tatsächlich ein Kochbuch verfasst, was jahrhundertelang verschollen war, weil sie wollte den Sachen auf den Grund gehen. Sie wollte wissen, wie ist das mit dem Eiweiß? Was sind die physikalischen Begebenheiten? Und hat sich dann zu dem Satz verstiegen, wenn Aristoteles gekocht hätte, dann wäre ein ganz anderes Bild vermittelt worden von seiner Philosophie. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Aber ihre Rezepte, inzwischen publiziert, sind kaum nachkochbar und vor allen Dingen so kalorienreich, das würde heute niemand mehr schaffen.
Aber nachkochen können wir die Rezepte von der prominenten Köchin Sabine Huck, die in ihrem Buch abgedruckt sind. Jetzt wollen wir noch eine Empfehlung wenigstens hören von Ihnen, Michi Strausfeld. Ein schönes Osterrezept aus den vielen, vielen. Hätten Sie da eins?
Es kommt drauf an, wie viel Zeit man verwenden will. Natürlich wäre der Molle Poblano, also Hühnchen mit Schokolade und Chilisauce, ein wunderbares Festessen, aber dazu braucht man Zeit. Wenn man etwas...
Moment, Hühnchen mit Schokolade und wie war
das? Und Chilisauce.
Und Chilisauce, das heißt, die Chilisauce wird mit der Schokolade vermischt?
Alles wird vermischt, also da braucht man wirklich etwas Zeit, aber es lohnt sich und wenn man es dann macht, kann man immerhin einen Teil dieser Soße, die eben aufwendig ist, einfrieren. Und beim nächsten Mal kann man sie einfach nur auftauen und alles ist wunderbar.
Die praktische Hausfrau, ja. Okay, und jetzt was noch, was schneller geht?
Also ganz klar, das Nationalgericht von Peru, der Ceviche. Der roh eingelegte Fisch, ne? Ja. Mhm. Oder zur Nachspeise etwas aus Brasilien, die Mousse de Maracujá, die Passionsfruchtmousse. Das ist auch sehr leicht zu machen und ist ein köstlicher Nachtisch und passt natürlich sehr gut zu Ostern.
Vielen Dank dafür, Michi Strausfeld, und für Ihren Besuch hier in der Lesart. Ihnen natürlich auch ein freudiges Ostern.
Danke ebenfalls und allen Zuhörern.
Und das Buch von Michi Strausfeld, das uns in dieser Stunde begleitet hat, heißt Gaumenfreuden, eine kulinarische Kulturgeschichte Lateinamerikas, und ist im Wagenbach Verlag erschienen, hat 168 Seiten und kostet 24 Euro.